Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Reden wir über Thüringen. Mein Name ist Elena Vogel. Ich bin Reporterin bei den drei Titeln der Funke Mediengruppe in Thüringen. Und heute bei mir zu Gast ist Carsten Schneider, Spitzenkandidat für die SPD in Thüringen. Und mit ihm reden wir über die bevorstehende Bundestagswahl und über seine politischen Schwerpunkte. Herzlich willkommen, Herr Schneider.
Ja, vielen Dank. Gerne hier.
Herr Schneider, Sie waren bereits früh politisch aktiv. 1994 sind Sie den Jusos beigetreten. Wie alt waren Sie da?
Och, das weiß ich gar nicht. Wie alt war ich denn da? 18, 17, 18? Habe ich Abi gemacht. Abi habe ich 94 gemacht, also 18.
18. Woher kam das Interesse?
Ich war schon immer ein politischer Mensch, also zumindest seit ich mich so seit der Wende erinnern kann. Und vorher ist es wahrscheinlich nicht so richtig politisch gewesen. Für mich kam damals nach der Wende halt viel zusammen. Dieses unglaubliche Freiheitsgefühl. Ich war früher noch der letzte Jahrgang der FDJ. War auch Gruppenratsvorsitzender. Das heißt, mein Weg in der DDR wäre wahrscheinlich vorgezeichnet gewesen, wenn ich mich nicht noch zur Opposition entschieden hätte, was ich nicht weiß. Dann die Möglichkeit zu haben, wir sind dann in der 90, 91 viele Demonstrationen organisiert, nicht mehr zu Russisch gegangen, nicht mehr zu Staatsbürgerkundeunterricht und so ein bisschen. Es war ja eine wilde Zeit, das zu nutzen und dadurch politisiert zu werden. Das war für mich so ein Auslöser. Aber so richtig aktiv geworden bin ich politisch im Sinne von einer Partei oder auch einer Bewegung nach Rostock-Lichtenhagen, nach den Brandanschlägen auf das waren ja Vietnamesen, die dort gelebt haben.
Flüchtlingsunterkunft.
Ja, viele Vietnamesen waren ja eigentlich gar keine Flüchtlinge, sondern die haben ja da auch tatsächlich gelebt. Ich war auch da beim Jahrestag, habe auch mit jemandem gesprochen, der damals die Kinder gerettet hat über den Fluchtweg oben, wer diese Wohngeschosse kennt, oben auf dem Dach, wo die dann wieder runter sind. Und die Bilder nicht nur der Molotow-schmeißenden, meistens militanten Rechtsextremen, sondern der normalen Deutschen, die daneben standen und gejubelt haben. Das fand ich, da habe ich mich wirklich geschämt, ich fand es widerwärtig und ich wollte was tun. Und dann bin ich so auch auf politische Demonstrationen gegangen und bin dann bei den Jusos hängen geblieben.
Haben Sie sich mal auch überlegt, in eine andere Partei einzutreten, oder?
Nee, gar nicht. Also
die SPD war gesetzt.
Das war für mich gesetzt, ja.
Die politische Karriereleiter ging es relativ schnell hoch. Also ein Jahr, nachdem Sie den Jusos beigetreten sind, sind Sie dann auch der SPD beigetreten. Und 1998, 4 Jahre später, zog Sie schon in den Bundestag. Und seitdem kann man sagen, gehören Sie eigentlich fest zum Bestandteil des politischen Berlins, oder?
Naja, es sind immer Mandat auf Zeit, immer 4 Jahre. Ich habe das erstens nicht geglaubt, dass ich damals wirklich gewählt werde. Also nicht mal SPD intern, sondern ich habe nur eine Stimme Vorsprung gehabt. Das war mehr so ein Achtungszeichen, dass wir so als junge Leute setzen wollten innerhalb der SPD. Und dann wurde ich gewählt, da war ich dann doch überrascht. Ich war ja gerade mit meiner Ausbildung fertig hier bei der Volksbank in Erfurt. Und ich konnte vieles nicht.
Was also, konnten Sie?
Ich konnte zum Beispiel nicht frei reden. Ja, und das ist schon für einen Politiker irgendwie blöd. Ne? Aber das hat man zu DDR-Zeiten ja nicht gelernt. Die freie Rede ist ja ein Instrument der Emanzipation. Ich konnte gut schreiben und lesen und verstehen und so weiter, glaube ich schon. Und das musste ich dann doch in einem Crashkurs in einem Jahr lernen, plus mich in verschiedene Sachen noch einzuarbeiten. Das war schon heavy. Und dann habe ich das immer auf Zeit gesehen und alle 4 Jahre auch etwas anderes gemacht im Bundestag, also eine andere Aufgabe gehabt, sodass es eigentlich auch mal interessant und neu war. Und das große Glück bei der Arbeit, die ich da habe, ist, dass es einfach, wenn man neugierig ist, man trifft jeden Tag neue Leute. Man ist mit irgendwas Neuem beschäftigt, was man noch nicht kannte. Und meistens ist es nicht das, was man gedacht hat, dass es ist. Jeder Tag ist irgendwie anders. Deswegen ist es sehr zeitintensiv, auch manchmal emotional hart, aber mir macht es unheimlich viel Spaß.
Hatten Sie bestimmte Schwerpunkte?
Ja.
Welche hatten Sie?
Gut, ich wollte mir auf gar keinen Fall den Berufsjugendlichen damals geben und deswegen habe ich
Seniorenpolitik gemacht.
Ja, ich habe mich da bewusst für die Finanzpolitik entschieden, weil ich daraus kam, hat mich auch mal interessiert und war dann lange im Haushaltsausschuss und habe dann verschiedene Ministerien die Haushalte festgelegt und da konnte man schon sehr viel Politik machen, also im besten Sinne was verändern. Das habe ich genutzt.
Jetzt sind Sie seit 2021 Ostbeauftragte. Ist das eine Stelle, die es noch braucht?
Ja, das muss Ich arbeite jedenfalls jeden Tag dran, dass es weniger notwendig ist, aber nach Hitzenstein würde ich schon mal sagen, ja. Es gab eine große Veränderung gegenüber, weswegen ich es auch gemacht habe, gegenüber den vorigen. Die waren so Unterabteilungsleiter im Wirtschaftsministerium, hat man sich so gehalten, aber hatten nichts zu sagen. Olaf Scholz hat entschieden, dass es direkt beim Kanzleramt angesiedelt ist mit Kabinettsrang.
Sie sitzen eine Etage tiefer, glaube ich. Ne?
Ja, und ich habe ein Vertrauensverhältnis seit vielen Jahren, seit 98, dass er auch im Bundestag eingezogen ist zu ihm. Das heißt, ich konnte mich darauf verlassen, dass ich da nicht den Kasper mache, sondern dass das politisches Backing hat. Und wenn ich was will, ich das auch, jeder weiß, dass der Bundeskanzler das unterstützt. Und das ist wichtig. Wenn Sie Leute einladen wollen, Minister zu was bewegen, dann müssen Sie schon wissen, es hat Hand und Fuß und politisches Gewicht.
Jetzt braucht sie noch in der nächsten Legislatur auch noch oder nicht mehr?
Naja, das wird jetzt, das werden die Wähler, Wählerinnen entscheiden. Ich habe immer mich da zurückhaltend geäußert, weil es immer so aussieht, der will seinen Job erhalten. Deswegen, die SPD hat das für sich festgelegt, dass sie das, dass wir das weiterhin aber in der Funktion im Kanzleramt wollen, weil es geht da wirklich um die Frage, Macht zu haben, um Entscheidungen in Richtung positiv für den Osten zu beeinflussen. Und das geht nur im Kanzleramt.
Hm. Auf der offiziellen Webseite steht, dass der Oft-Beauftragte die Aufgabe hat, die Einheit zu vollenden.
Ja, ja, das ist ein großer Satz.
Haben wir mittlerweile ein geeintes Deutschland?
Wir haben eins, das viel weiter geeint ist, als wir wahrscheinlich glauben. Und als die Debatten manchmal auch einem so nahe bringen. Wir sind vielfältig, wir sind sehr unterschiedlich. So wie die Bayern ganz anders sind als die Ostfriesen und die in Schwaben anders sind als die Niedersachsen.
Aber die Ostdeutschen kann man in einen Hut werfen?
Nee, kann man nicht. Sachsen und Thüringer sind schon anders, unterschiedlich und Mecklenburger und Vorpommern auch. Aber uns eint etwas, das ist der Erfahrungshorizont der DDR, die 40 Jahre, aber noch viel mehr, die 35 Jahre danach, die viele als Aufbruch, als auch als Befreiung erlebt haben, aber eben auch als eine, doch bei vielen auch ein Zerreißen der Familienbeziehung, die Eltern oder die Kinder weggegangen sind zu arbeiten, viele arbeitslos geworden sind und viele vor allen Dingen ganz unten anfangen mussten. Also sie waren, meine Mutter selbst, Ingenieurin hier in der Mikroelektronik und da hat sie keinen Job mehr gehabt. Sie musste also wieder ganz neu anfangen und ist erstmal im Westen, musste sich hinten anstellen. Und das als 35-Jährige, das ist alles andere als ein Zuckerschlecken gewesen. Und so diese Erfahrung haben ganz viele bei uns. Und deswegen ist im Westen ist der Aufstieg der Demokratie 49 mit dem Aufstieg des Landes verbunden. Positiv Wirtschaftswachstum, immer Wohlstand zu gewinnen. Bei uns ist es erst mit ganz harten Entbehrungen der Fall gewesen. Und deswegen sind diese unterschiedlichen, wie zufrieden ist man mit der Demokratie etc., immer so schöne Sachen. Aber im Kern bin ich jedenfalls mit dem Zusammenwachsen im Sinne von, dass das hier ein neues Land ist, nicht nur zufrieden, sondern es ist ein ganz neues Land. Es ist nicht ein Anschluss gewesen. Es mag formal so gewesen sein, aber allein die ganzen Fragen Gleichberechtigung von Männern und Frauen, dass es jetzt auch Kitas im Westen gibt, die machen auch nicht mittags zu, jedenfalls meistens nicht, und dass Frauen noch arbeiten können etc. und das nicht schlecht angesehen wird, das ist etwas von nachholender Modernisierung des Westens. Ich glaube vor allen Dingen auch durch die Rollen, das Rollenbild und die Rollenverteilung des Ostens gewesen.
Und dennoch gibt es, wenn man jetzt mal nach Thüringen schaut, eine Menge an Problemen. Also schauen wir uns die Wirtschaft an. Thürings Unternehmen sind irgendwie so pessimistisch wie seit Jahren nicht mehr. Was plant die SPD, damit die Thüringer Wirtschaft für die Zukunft gut aufgestellt ist?
Ja, ich glaube, ganz vieles hängt nach den Corona-Jahren mit dem Krieg Russlands gegen die Ukraine und der Energiekrise zusammen. Auch der starken Verunsicherung, hohe Zinsen, hohe Inflation. Und das ist eigentlich deutschlandweit der Fall. Das ist jetzt kein Thüringer Phänomen. Was wir in Thüringen besonders sehen, ist die Demografie. Also wir haben zwar eine schlechtere Wirtschaftsleistung, also es ist eine Stagnation, aber die Arbeitslosigkeit geht nur ganz marginal hoch. Woran liegt das? Weil ganz viele Menschen jetzt aus dem Arbeitsleben ausscheiden. Und wir sehen das ja hier in Erfurt auch. Wir haben jetzt viele Kita-Plätze frei. Es sind also die Kinder, die in den 90ern nicht geboren wurden, von den Frauen und den Männern, wenn es Paare waren, die gegangen sind. Meinem Jahrgang, ich habe hier Abi am Hessler-Gymnasium gemacht, das es auch im Übrigen nur 10 Jahre gab, 94, erster Jahrgang, 2004 schon wieder geschlossen. Davon, von den 80 Leuten sind 60 gegangen in den Westen und dann nochmal 10 nach Leipzig und Berlin und 10 sind hier geblieben. Das heißt, diese Leute fehlen und sind zu wenig von woanders zu uns gekommen und zugewandert. Und das merken wir heute. Deswegen ist die Demografie, also die Zusammensetzung der Bevölkerung, und dass es noch genug junge Leute gibt, die in die Fußstapfen treten und arbeiten, aus meiner Sicht die größte Herausforderung.
Und wie kann man das ändern? Also es wird ja nicht besser. Nee, der Trend wegzugehen bleibt da, vor allem gut ausgebildete junge Frauen gehen weg.
Ja, wobei mittlerweile gibt es, also die Bedingungen hier in Erfurt, jetzt reden wir noch nicht als erstes über Lohn, sondern über Lebensbedingungen, die sind so gut wie kaum in einer anderen Stadt in Deutschland. Also in Erfurt, was in Erfurt ein Stau ist, ist eine Berliner Ampelphase. Ja, sie setzen sich in die Straßenbahn, sie kommen, die gucken nicht, wann kommt eine Straßenbahn, der Takt ist so gut, sie gehen einfach hin. Sie kriegen einen Kita-Platz, sie kriegen einen Krippenplatz, die Schulen sind gut. Das ist verglichen mit vielen anderen Städten anders. Und über den internationalen Anschluss ICE, das kommt noch hinzu. Was in den letzten Jahren gefehlt hat, waren Jobs, die attraktiv, die gut bezahlt waren. Das regelt jetzt Angebot und Nachfrage. Die Löhne werden höher sein, weil einfach weniger Leute zur Verfügung stehen, die arbeiten gehen. Und weil ich hoffe, dass das Bewusstsein, ein bisschen das mit Marx zu kommen, das Klassenbewusstsein auch wieder deutlicher wird und die Leute bereit sind, auch für ihre Interessen im Zweifel zu streiken, sagen, ich arbeite da nicht für das Geld, dass das auch langsam sich einzieht, was in den 90er, 2000ern verloren gegangen ist.
Aber jetzt ist Erfurt die eine Sache, die andere Sache sind ländliche Regionen, da sieht es jetzt dann noch schlechter aus.
Was die Unternehmen betrifft, die jetzt große Mittelständler sind, wo man eine interessante, vielleicht auch größere Karriere nachgehen kann, das stimmt das gar nicht mehr so unbedingt. Wir haben viele Hidden Champions in Thüringen auch. Und überall, wo ich lang fahre, sehe ich, gesucht wird, ne, von Handwerk bis auch Industriearbeit. Da gibt es schon Veränderungen. Die Frage ist, ob jemand aus Erfurt in eine kleinere Kleinstadt Thürings ziehen will.
Und?
Frage ich mich. Oder ob jemand aus, was noch viel wichtiger ist, die West-Ost-Wanderung, also jemand aus dem Ruhrgebiet, der nach Ilmenau zum Studieren geht. Das sind nicht mehr so viele. Das hat also ein bisschen nachgelassen. Und das hat was mit dem politischen Reputationsschaden des Landes zu tun, der in den vergangenen Jahren durch einfach die Wahlen, die politische Entscheidung, die Instabilität und ich sage es auch ganz offen, auch die sehr, sehr starke AfD, wo viele im Westen denken, hier sind alle blau, alles nur AfD, was nicht stimmt, ja, aber was so wahrgenommen wird. Und dann ist es jetzt mittlerweile so, dass sie, glaube ich, gut belegen müssen, dass sie hierher gehen, wenn sie aus dem Ruhrgebiet sagen, ich gehe.
Ist es nicht ein bisschen einfach zu sagen, okay, jetzt ist quasi die AfD oder die rechtsextreme Stimmung schuld daran, dass wir so wenig Zuwanderung haben?
Nee, ich will es mir ja nicht einfach machen, ich frage nur Menschen. Ich gucke mir Wanderungsbewegung an. Mhm. In den letzten Jahren hatten wir in Ostdeutschland eine wachsende Bevölkerung, Zuwachs. In den letzten 2 Jahren nicht mehr. Wir haben wieder einen Bevölkerungsverlust, Netto-Wanderungssaldo. Und jetzt guck mal ganz genau, wer geht. Es gehen die Menschen mit Migrationshintergrund. Das sind also nicht die in Ilmenau Geborenen. Es sind die, die aus anderen Ländern zu uns gekommen sind, die meistens auch arbeiten, 70% aller Syrer arbeiten, die aber auf ein Klima stoßen, wo sie das Gefühl haben, sie sind nicht willkommen. Und da brauchen sie nur Wahlergebnisse sich angucken. Und ich glaube, viele haben auch persönliche Erfahrungen. Und aus diesem Grund muss das jeder wissen. Die Zukunftsentscheidung in Thüringen hängt mit einer wachsenden Bevölkerung zusammen. Und deswegen müssen wir einfach zu jedem, der zu uns kommen möchte und den wir auch möchten, der bei uns lebt, mir auch das Gefühl geben, dass er, wenn er arbeiten möchte, sich Teil der Gesellschaft wird, auch zum Feuerwehrverein geht, ihm auch willkommen heißen.
Eine offene Willkommenskultur pflegen.
Ja, ich ist gar nicht moralisch überhöhen. Ich will es nur sagen, die Leute kommen nur, wenn sie sich zu Hause fühlen. Und wenn die Kinder im Kindergarten nicht eingeladen werden zum Nachmittag, zum Kindergarten, das ist ja Alltagsrassismus, den die meisten gar nicht mitkriegen und merken. Das muss man wirklich klar lernen. Aber das ist die Zukunftsfrage. Ich kann davon wenig politisch steuern, weil ich niemanden zwingen kann. Aber die Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache. Und in den letzten Jahrzehnten waren sie fehlenden Investitionen. Die haben wir jetzt. Wir haben auch exzellente Universitäten und auch Forschungseinrichtungen und auch sehr gute, eine die beste Infrastruktur in ganz Deutschland. Und jetzt müssen nur die Menschen auch da sein. Und ich hoffe, setze natürlich auch sehr, dass die zurückkommen, die gegangen sind. Aber wer einmal sich ein Haus oder eine Familie gegründet hat, der bleibt dann wahrscheinlich in Baden-Württemberg.
Sicherheit ist allgemein so ein großes Thema. Sie haben die Asylpolitik jetzt schon angesprochen. Mhm. In dem Zusammenhang wird auch immer wieder von einer Reihe von Gewalttaten berichtet. Vor allem in den vergangenen Monaten, jüngst erst die Messerattacke in Aschaffenburg. Lassen sich solche Gewalttaten verhindern?
Naja, das Ziel muss es sein, sie zu verhindern. Ob sich ganz ausschließen, wird man es wahrscheinlich nie können. aber wenn Sie sich den Fall in Solingen oder wenn Sie sich das auch in Magdeburg oder in, auch die Daten in Aschaffenburg dieses Attentäters anschauen, dann sehen Sie, dass der auffällig war, dass er ausreisepflichtig war und das alles hätte vollzogen werden müssen. Er hätte nicht immer einen Asylgrund gehabt, sondern war in Bulgarien und wollte gehen. Es hat also der Staat in Bayern in der nicht funktioniert. So wie ich das weiten wahrnehme, scheint der Mann ja krank zu sein. Ja, und das ist ganz schlimm. Ich bin selbst der Vater. Jeden berührt das, wenn er das hört. Zweijähriges Kind, und dann macht man sofort die Schatten dicht und hat Angst. Im Übrigen alle, egal welcher Nationalität oder Ethnie. Und deswegen hoffe ich sehr, dass wir neben der Ordnung, also wir brauchen gesteuerte Zuwanderung, die brauchen wir in Thüringen, deswegen haben wir auch ein Einwanderungsgesetz gemacht, wo wir dann auch klar ordnen und entscheiden, und aber ein offenes Land sind, dass es dazu gelingt, auch mehr politische Mehrheiten letztendlich für zu haben. Abschottung, Nationalismus wird für Deutschland ich will nicht sagen der Tod, aber es wird das Land zurückwerfen, geistig, technisch. Und vor dieser Entscheidung stehen wir aber bei der Bundestagswahl. Und das will ich jetzt mit einer gewissen Gelassenheit sagen. Das ist jetzt die Entscheidung, die dieses Volk zu treffen hat.
Herr Merz zum Beispiel will härtere, mehr Grenzkontrollen, durchgehende Grenzkontrollen. Ist das was man mit der SPD machen könnte?
Und wir kontrollieren ja alle Grenzen. Die Zahl der Asylanträge gegenüber dem Vorjahr ist um 36% auch zurückgegangen. Wir haben endlich eine europäische Einigung, es nennt sich GEAS-System, über wie gehen wir mit Asylbewerbern um. Das gab es die letzten Jahrzehnte nicht, muss umgesetzt werden. Das Gesetz liegt im Bundestag, kann beschlossen werden. Herr Merz will es nicht beschließen. Er möchte einen Antrag beschließen. Ein Antrag ist gar nichts. Ein Antrag ist eine Willensbekundung. Er kann Gesetze beschließen, das will er aber nicht. Er will mit Härte seine einzige Position durchsetzen, nämlich jeden, der an der Grenze kommt, zurückzuweisen. Das widerspricht Europarecht. Und die SPD wird nicht im Bundestagswahlkampf nur aus, weil Herr Merz eine CDU-Position vorträgt, quasi rechtswidrig handeln und schon gar nicht folgenlos. Ist vollkommen folgenlos. Das Einzige, was passiert, ist der Tabubruch zur AfD. Weil wenn Herr Merz, er weiß ganz genau, dass die SPD nicht zustimmen wird, braucht man auch nicht mehr, nachdem man den Antrag eingebracht hat, Gespräche anbieten. Es gibt Gesetze ja im Bundestag. Sondern dieser Antrag findet nur eine Mehrheit mit der AfD. Und das ist ja der entscheidende Punkt, dass nur durch die Zustimmung der AfD es eine Mehrheit im Bundestag für so eine grundsätzliche Frage gibt. Und das ist aus meiner Sicht der Tabubruch, wo man sagen muss, bisher dachte ich, bei der CDU wäre man sicher, ich bin es mir nicht mehr.
Dass Anträge mit Stimmen der AfD geschlossen wurden, ist jetzt aber kein Einzelfall. Also es ist ja schon mal passiert.
Die Kernfrage ist, kommt sie nur wegen der Zustimmung der AfD zustande? Dann ist es eine Abhängigkeitsmachung, von der man sich macht. Ansonsten gibt es, also das gab es ja im Landtag ja auch, auf Bundesebene bei einer nationalen Grenzfrage, wo alle europäischen Partner sagen, sie wollen das nicht, illegal ins Europarecht einzugreifen, das ist also so eine Verschiebung nach rechts der CDU, die ich mir hätte nicht vorstellen können. Aber gut, jetzt weiß die Bevölkerung auch darüber Bescheid und sie hat es in der Hand zu entscheiden.
Anderes Thema ist die Ausreisepflicht abgelehnter Asylbewerber. Da setzt die SPD auf Freiwilligkeit. Kann man das so machen?
Nee, erstmal muss es überhaupt, in den vergangenen Jahrzehnten, ganz viel wurden Gesetze auf Bundesebene beschlossen, im Vollzug, dafür sind die Länder zuständig, zu lange liegen lassen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, Asylverfahren in Brandenburg, was jetzt SPD regiert, deswegen will ich das mal sagen, dauert 4 Jahre. 4 Jahre von Antrag bis Urteil, auch wenn dagegen geklagt wird vom Verwaltungsgericht. In Rheinland-Pfalz geht das in 6 Monaten. Und das musste die Benchmark sein. Schnelle Entscheidung und dann natürlich auch das Vollziehen des Gesetzes. Und daran haben beide Seiten Interesse. Diejenigen, die nicht ewig, also die keine Möglichkeit haben, in Deutschland zu bleiben, rechtlich. Aber wir natürlich auch, weil ich möchte, dass wir gesteuerte Zuwanderung haben. Dass Menschen zu uns kommen können, um ihr Glück bei uns zu suchen. Wir werden sie brauchen. Aber es gibt eben auch dann legale Wege nach Deutschland. Und das ist ein markanter Unterschied zu nationaler Abschottung. Und nationale Grenzen und keiner kommt mehr rein und keiner kommt mehr raus, wie die AfD das will. Darüber kann man entscheiden.
Was würde denn passieren, wenn sich jetzt ein abgelehnter Asylbewerber weigern würde, das Land zu verlassen?
Ja, dann muss er gehen. Also wir haben ja das.
Na, dann schon Haft.
Es gibt die Abschiebung in dem Fall. Es gibt auch Abschiebegefängnisse. Ja. Das gibt es. Ja. Es gibt nur einige Länder, die haben das nicht. Und so wie das in den vergangenen Jahren war, war es doch relativ einfach, der Abschiebung zu entgehen. Und das ist auch, wenn man rechtlich die Möglichkeiten lässt, auch genutzt worden. Ich finde, Es muss einfach Recht und Ordnung gelten. Wenn man Recht setzt, muss es auch umgesetzt werden und nicht im Vollzug so verschlottert, ach, interessiert keinen. Dann glaubt keiner mehr an die Durchsetzungsfähigkeit des Staates. Und ich bin ein liberaler und ein sozialer Mensch, aber es muss eben doch, wenn es Gesetze gibt und die sind mit Beschluss gefasst worden und dann eben auch, dann müssen sie auch durchgesetzt werden, sonst hält sich ja keiner mehr dran.
Woran hat es gelegen, dass es so lange gedauert hat?
Manches braucht seine Zeit auch in der politischen Meinungsbildung, Urteilsfindung. Und manches wurde so, da ist die landespolitische Verantwortung nicht genügend wahrgenommen worden. Also wie lange wurde hier im Land quasi von Teilen der vorherigen Regierung eigentlich die Bundesgesetze auch abgelehnt? Ja?
Also jetzt hier in Thüringen?
Ja.
Rot-Rot-Grün?
Ja.
Ihre eigene Partei?
Das nicht, nee, die SPD nicht, aber die...
die SPD war in der Regierung.
Grünen und Linken. Obstruktionspolitik nennt man das. Und ich sage immer so, ich glaube, dass auch der Ministerpräsident war da auch immer vorne mit dabei. Ich glaube, dass ein Teil der Stärke der AfD in Thüringen auch damit zusammenhängt.
Durch die Politik von Rot-Rot-Grün?
Durch die nicht gelungene Politik, was Ausreisen zum Beispiel betrifft und den Vollzug, aber eben auch vom Bundesgesetz und einer klaren Ordnung und dem Willen auch zur Ordnung in der Außen- und Sicherheitspolitik, ja.
Wenn man den Blick jetzt mal ein bisschen öffnet und weiterschaut, dann schauen wir in die USA. Da haben wir jetzt einen Präsidenten oder Donald Trump als Präsident, der durchaus polarisiert. Hätten Sie Harris bevorzugt?
Ich habe es befürchtet, dass es Trump wird, weil ich schon so oft beim letzten Mal schon falsch lag. Ich war selbst im Oktober noch in den USA also wegen wirtschaftspolitischen Gesprächen bezogen auf Investitionen in Ostdeutschland. Aber die Stimmung dort konnte man außerhalb von Washington schon merken. Und wenn man sich ein bisschen mit US-amerikanischen Literaturen so auch anguckt, hat sich das angedeutet, dass es diesen Effekt gibt, dass die liberalen Großstädte und Staaten, also Kalifornien und die Ost- und Westküste, nicht mehr die Mehrheit der Gesellschaft abbilden. Bis hin zu, dass die Latinos, also große Zuwanderer, die größte Zuwanderergemeinschaft, mehrheitlich für Trump gestimmt hat. Und dass obwohl der Biden eine exzellente Wirtschaftspolitik gemacht hat, die haben Vollbeschäftigung, die haben Wachstum, die haben in Zukunftstechnologien
investiert. Man hat das im Geldbeutel nicht gemerkt. So war die Kritik immer wieder.
Ja, ich glaube, dass das nicht stimmte. Ich glaube, dass einfach, dass die anderen Fragen, die Trump stark gemacht hat, die mehr kulturelle Identitätsfragen als ökonomische Fragen sind, stärker waren. Also um mal Bill Clinton, der mal mit It's the Economy Stupid gewählt wurde, zu aktualisieren, It's the Culture Stupid. Und solange in der New York Times arrogant über die Leute in den Bergen oder in den Flachländern im Bible Belt, also Oklahoma, gelacht wird und auf die herabgeguckt wird, die haben auch alle eine Stimme und es ist eine Frage des Respekts auch. Und die hat Trump und die mit ihm affine, also Fox News und so war das sehr stark mobilisiert. Und das ist für mich ein Alarm- und Achtungszeichen auch für Deutschland und Europa, weil wir zum Beispiel in Großbritannien das Ähnliche gesehen haben, aber auch die Anhängerschaft von Frau Le Pen in Frankreich sich auch in Teilen aus der Arbeiterklasse zieht.
Deutschland hängt da immer so ein bisschen hinterher in solchen Sachen, also... Wenn man sich
zum
das
Glück,
anschaut.
Also, zum Glück. Aber insofern ist es jetzt eine enorm, doch eine europäische fast Normalisierung, die ich natürlich äußerst kritisch sehe, aber die sich in die Wahlentscheidung der vergangenen Jahre einfügt. Und die Herausforderung für Sozialdemokraten ist es klug, weltoffen, besonnen, liberal, sozial und fortschrittlich zu sein. Und dabei die Leute mitzunehmen.
Alle Schlagwörter einmal untergebracht.
Naja, das ist ja ein bisschen das, wofür steht man so, ne? Und das ist ja schon ein Unterschied zu einer nationalistischen Politik, die aus dem Euro austreten will, die im Übrigen, wenn ich die AfD nehme, gegen Mindestlohn ist. Viele Leute, die die AfD bisher gewählt haben, wählen sie entgegen ihren ökonomischen Interessen. Ich glaube, das ist zu wenig bewusst und deswegen versuche ich auch darüber ein bisschen zu sprechen.
Schauen wir uns ein anderes Land an. In der Ukraine herrscht Krieg. Vielen Menschen in Thüringen geht das nahe. Sie wünschen sich ein baldiges Ende des Kriegs. Geht das? Funktioniert das? Ist das in Sicht?
Also ich treffe kaum jemanden, der ich habe es ehrlicherweise noch keinen einzigen getroffen, der Putin und Russland verteidigt hat, sondern immer auch klar sagt, dass es ein Angriffskrieg ist. Da gibt es also kaum jemanden, der das verhöhnt. Aber bei der Frage, was ist der richtige Weg, gehen die Meinungen auseinander. Und viele Menschen machen sich Angst, kommen auch Ältere zu mir, die aus dem Krieg tatsächlich noch erlebt oder zumindest aus sehr nah Erfahrungen kennen und die wirklich auch Angst haben. Und es gab auch eine Zeit, dass am Beginn des Krieges, als offenbar Putin nicht auch mit seiner Drohung nach Atombomben, die sehr ernst zu nehmen sind, der Bundeskanzler Scholz hat die sehr ernst genommen, ist deswegen ja auch erst im Gespräch mit Putin geblieben und zum Zweiten aber auch nach China gereist, um gemeinsam mit dem chinesischen Ministerpräsidenten zu sagen, kein Einsatz von Atomwaffen. Und die das, wofür ich stehe, ist, dass wir die Ukrainer in ihrem Kampf der Verteidigung ihres Landes und ihrer Freiheit so zu leben, wie sie das möchten und nicht unter dem Joch Moskaus, dass wir sie dabei unterstützen und nicht abschlachten lassen. Nichts anderes.
Auch mit Taurus-Lieferung?
Mit militärischem Gerät, das die Verteidigung darstellen. Und das ist die Grenze. Ich möchte nicht, dass wir Marschflugkörper eingesetzt werden, die bis Moskau fliegen können und russisches Gebiet. Das ist aber jetzt eine sehr deutsche und meine persönliche Einschätzung. Es mögen Amerikaner, Engländer und Franzosen anders sehen, Polen sicherlich auch, aber es sind 3 Millionen sowjetische Soldaten in Kriegsgefangenenlagern verhungert worden und es sind 27 Millionen insgesamt gefallen und es waren deutsche Panzer auf russischem Gebiet und das möchte ich nicht nochmal.
Wir neigen uns dem Ende zu.
Ich habe noch gar nicht zum Mindestlohn gesagt.
Na, dann hauen Sie mal raus.
Ja, nochmal, das Wichtigste, das Allerwichtigste, die Entscheidung der letzten 4 Jahre war die Einführung, die Erhöhung des Mindestlohns. Die Geringverdienereinkommen sind von 40%, die wir in Thüringen hatten, auf 27% runtergegangen. Es haben also Menschen richtig mehr Geld in der Tasche, auch die da drüber waren. Und das, weil wir so wenig Menschen haben, die Tarifverträge haben. Und deswegen ist die Lohnbindung, die Lohnfestsetzung in dem Bereich als Untergrenze wichtig. Und deswegen bin ich auch, und das kann man wählen, für die 15 Euro der SPD. Und ich glaube, dass das für alle Menschen das Allerwichtigste ist. Deswegen bitte.
Können das denn die kleinen Betriebe, etc., können die das denn zahlen?
Ja, denn wir haben das jetzt schon gesehen. Ich erinnere mich noch sehr genau, als wir den ersten Mindestlohn mit 8,50 eingeführt haben, wollte die CDU damals Ost-West-Unterschiede. Es war die Ost-CDU, die gesagt hat, im Osten niedriger. Wir haben das nicht gemacht. Und wir haben auch die 12 Euro höher durchgesetzt. Und sie ist in Ost und West gleich. Gerade im Osten wirkt es am stärksten, weil wir die geringsten Einkommen und geringsten Löhne haben. Das Geschäftsmodell eines Unternehmens kann nicht richtig sein, wenn es nur auf der Ausbeutung der Arbeitnehmerschaft liegt. Es muss auch schon ein kluges Geschäftsmodell haben, dass das erwirtschaftet. Und diese Mindestlohngrenze ist eine Dumping-Untergrenze. Und sie ist so wichtig als Schutz für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, im Übrigen auch für die Rentner. Denn die Ost-West-Angleichung der Rente, die 2023 geschafft wurde, heute ist ja schon 25, die ist nur früher möglich geworden, weil wir ein stärkeres Lohnniveauanstieg im Osten hatten.
Also 15 Euro Mindestlohn, wenn die SPD dann regiert.
Ja, darauf kann man sich verlassen. Wir haben das zweimal vorher versprochen bei anderen Punkten und haben die zweimal auch gehalten. Und das ist für mich eine der wichtigsten Entscheidungen. Ich hoffe, dass viele Menschen dies auch bei der Wahlentscheidung mit berücksichtigen, wenn sie denn das für richtig halten. Es gibt auch manche, die halten das für nicht für richtig, dann brauchen wir das noch nicht wählen. Aber ansonsten ist da das Kreuz auch so gesetzt, dass es umgesetzt wird.
Was ist Ihre Wunschkoalition nach der Bundestagswahl?
Ich habe ehrlicherweise keine.
Vielleicht mit dem BSW?
Nee, also das kann man ausschließen.
Warum? In Thüringen macht man es doch auch.
Ja, weil Thüringen noch nicht über die Außenpolitik in Deutschland entscheidet, sondern im Grundgesetz klar geregelt, ist für Thüringen zuständig. Da versuchen wir das klug. Hoffe, dass das auch dauerhaft gelingt. Wir werden das sehen. Das ist ja eine sehr neue Gründung. Wie lange sie trägt, weiß ich nicht. Aber auf Bundesebene ist das ausgeschlossen, weil wir Deutschland nicht in die außen- und sicherheitspolitische Isolation führen können. Und wir sind hier auch nicht die Schweiz. Und ich will auch kein Anhängsel von Moskau sein. Da gibt es klare und große Unterschiede. Und ich bin froh, dass wir die Freiheit haben in der Europäischen Union. Zu sein. Im Übrigen, wir Ostdeutsche, das große Glück mit der Wiedervereinigung 3. Oktober 90, ist uns das mit in den Schoß gelegt worden. Die anderen osteuropäischen Länder mussten da 14 Jahre länger drum arbeiten und kämpfen. Und ich sage auch, ich bin froh, dass wir in der NATO mit sind und das Sicherheitsbündnis mit haben, dass wir nicht angegriffen werden. Weil wer das nicht ist, man sieht es, hat die Gefahr auch angegriffen zu werden.
Eine große Koalition, also mit der CDU, könnte schwierig werden, in vielen Punkten nicht vereinbar. Zumindest was die Wahlprogramme angeht.
Ja, also wenn Olaf Scholz Bundeskanzler ist, dann wird das mit der Union dann sicherlich gehen.
Nein, also Schuldenbremse, wir hatten es vorhin angesprochen.
Ja, ich glaube, bei der Schuldenbremse wird es eine Wirtsbewegung geben, weil ich habe die ja selbst 2009 mit dem Bundestag verhandelt, so wie sie jetzt dann aber durch das Verfassungsgericht ausgeurteilt ist, ist sie...
SPD will sie reformieren.
Ja, wir wollen sie reformieren. Und zwar, um Zukunftsinvestitionen stärker noch möglich zu machen. Der Staat muss noch mehr investieren können. Und wir haben die geringste Schuldenquote aller europäischen, aller großen Volkswirtschaften. Wir nehmen uns damit Luft zum Atmen. Und jeder Unternehmer, jede Unternehmerin muss auch investieren und Kredit aufnehmen. Das ist nicht schlimm, wenn es klug investiert ist. Und auch muss die Investitionsmöglichkeit haben. Das, glaube ich, wird kommen, weil auch die Länder, die ja keine Verschuldungsmöglichkeit haben, das brauchen. Das sieht man auch gerade in Thüringen.
Jetzt noch fix am Ende. Was sind die drei wichtigsten Dinge, die Sie in Ihrer politischen Karriere in den nächsten Jahren erreichen wollen?
Also das Wichtigste für mich ist, dass wir den Mindestlohn durchsetzen und mehr Tarifbindung in Ostdeutschland haben, also selbstbewusstere Arbeitnehmerschaft, die sich ihre Interessen auch durchsetzt. Deutlich mehr Investitionen in Bildung und Forschung, mehr Kinder, die einen Schulabschluss machen und nicht abbrechen. Jeder, der abbricht, hat eine schlechtere Chance und ansonsten hoffe ich...
Schreiben, rechnen, lernen, wie es
bei uns im Wahlprogramm. Ja, das ist wichtig. Bildung ist der Schlüssel für beruflichen Erfolg auch und den will ja auch jeder haben und wir wollen ja erfolgreich dieses starke Innovationsland sein, das uns weltweit ja an die Spitze gebracht hat und das dritte ein bisschen mehr Freude ganz grundsätzlich.
Ein schönes Schlusswort, Herr Schneider. Ich bedanke mich, dass Sie da waren.
Vielen Dank, Frau Vogel.